Hallo, hallo, willkommen zurück zu Voices and Choices. Wie schön, dass ihr wieder zuhört. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage und konntet das Beste aus dieser Zeit machen, ganz egal, wie das auch aussehen mag. Ich hatte eine sehr schöne Zeit und habe meinen Fokus ganz arg auf Quality Time mit Friends und Family gelegt. Ich bin aktuell bei meinen Eltern in der Heimat und habe hier ganz viele FreundInnen getroffen und wir haben super viel Zeit verbracht und es war wirklich ganz toll und ich habe einmal mehr, ja, ganz viel Wertschätzung für diese Beziehungen und Verbindungen in meinem Leben. Ich will nicht sagen entwickelt, weil die hatte ich schon vorher, aber ich habe es einmal mehr realisiert und das war eigentlich das Schönste jetzt so an der Zeit. Ich möchte hier jetzt aber auch gar keinen mega langen Monolog halten, denn ich wurde vor kurzem gefragt, wann denn mehr Voices in meinen Podcast kommen und ja, fair point, denn der Name lässt das ja schon vermuten. Und jetzt ist es wieder soweit, denn Trommelwirbel, das ist keine Solo-Folge, die ich jetzt gerade aufnehme, sondern ich habe eine ganz tolle Gästin. Ich spreche in dieser Folge nämlich mit Melanie Stöcker und zwar darüber, wie man eine 180-Grad-Wende im eigenen Leben hinlegt, wenn man das Bedürfnis nach Veränderung hat, denn das hat sie meiner Ansicht nach ganz bravourös getan. Melanie hat nämlich als Gymnasiallehrerin für Deutsch und Spanisch an einer Kölner Schule unterrichtet, bis sie kurz vor der Verbeamtung als Quereinsteigerin den Schritt in die Tech-Branche gemacht hat. Es klingt nach einem ganz schönen Plot-Twist, ist es auch, denn heute arbeitet Melanie als Head of Sales bei Mooncamp, wo sie den gesamten Vertriebsprozess des Produktes samt Wertschöpfung verantwortet und als Führungskraft individuelle Talente in ihrem Team persönlich weiterentwickelt. Zusätzlich unterstützt sie selber QuereinsteigerInnen und die, die es werden wollen, auf ihrem Weg und berät Unternehmen, wie sie diesen mitebnen können. Wir sprechen in dieser Folge natürlich über Melanies Quereinstieg als Lehrerin in die Tech-Branche, die vier Phasen der Veränderung, die man in so einem Veränderungsprozess durchläuft, darüber, wie man eigentlich herausfindet, was die eigenen Kernkompetenzen sind und was in ihrem Fall Insektenhäuser und Center-Shock-Grundschul-Businesses damit zu tun haben und wie wir mithilfe von OKRs strategisch Ziele setzen können, um Veränderungen anzustoßen, durchzusetzen und die eigenen Visionen zu erreichen. Mich hat dabei natürlich ganz besonders interessiert, was Melanie in ihrem Entscheidungsprozess hilft und was sie dazu bringt, ihr eigenes Glück im Fokus immer wieder ins kalte Wasser zu sprengen. Und genau das habe ich sie gefragt. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Melli, schön, dass du heute da bist.
Hallo, ich freue mich sehr.
Ja, mir ist aufgefallen, ich habe jetzt nochmal zurückgedacht, wir kennen uns noch gar nicht so lange, also wir kennen uns gerade noch nicht mal einen Monat, wir haben uns am 30.11. kennengelernt und zwar bei einem Online-Netzwerk-Event, wo du Speakerin warst und ich habe mir das damals angehört, deinen Vortrag und ich fand es so cool, dass ich direkt gedacht habe, okay, krass, ich muss sie irgendwie fragen, ob sie Lust auf eine Podcast-Folge hat. Und ja, dann hat Linda, eine gemeinsame Freundin, uns ja connected und gesagt, hey, tauscht euch doch mal aus, weil du bist ja selber dabei, gerade einen Podcast zu starten. Da kommen wir auf jeden Fall später auch nochmal drauf. Und ja, fand ich jetzt irgendwie lustig, nochmal so zurückzuschauen, wie das eigentlich angefangen hat. Weil wir haben es ja auch gerade schon gesagt, wir haben eigentlich das Gefühl, dass wir uns schon viel länger kennen. Ja, und jetzt sitzen wir hier und ich finde es mega cool.
Ja, total schnelllebig auch irgendwie die Zeit. Und ich verrate auch ein Geheimnis. Als es losging mit dem Event, online dann trudeln ja immer so alle nach und nach ein, alle Frauen. Es war ja ein rein Female-Event. Und dann kamst du und ich dachte so, irgendwie, die sieht total spannend aus, ich will die kennenlernen. Dann habe ich mir deinen Namen auf meinen Zettel aufgeschrieben und dachte mir so, okay, danach gucke ich, wer die ist.
Echt?
So richtig witzig, ja. Und dachte so, Mensch, ich muss die irgendwie treffen. Also irgendwie wusste ich da ist irgendwie so, ja, ich dachte, das ist super, super sympathisch und bestimmt eine spannende Persönlichkeit.
Ey, wie cool. Also, okay, das ist, wenn das mal kein Kompliment ist, dann weiß ich, also umso spannender ja, dass wir uns dann tatsächlich am Ende connected haben, eben durch Linda, durch diese Podcast-Geschichte, wie das dann manchmal kommt. Ne? Und jetzt sitzen wir hier, einen knappen Monat später.
Richtig cool.
Ja. Richtig cool. Du hast ja eine ganz spannende Geschichte oder einen ganz spannenden Werdegang. Das habe ich direkt gedacht, als das Event quasi angekündigt wurde. Du hast ja einen Quereinstieg gemacht. Das heißt, du bist ursprünglich Lehrerin gewesen. Also du hast Deutsch und Spanisch auf Lehramt studiert, hast dann am Gymnasium unterrichtet und hast dich dann entschieden, eine 180-Grad-Wende eigentlich zu machen und was ganz anderes zu machen. Jetzt arbeitest du im Sales, im Tech-Bereich und ich finde das so cool und so inspirierend. Das habe ich direkt schon in dem Vortrag beim letzten Mal gedacht. Und ja, vielleicht kannst du oder vielleicht magst du einfach ein bisschen erzählen, wie das gekommen ist. Also wie entscheidet man sich für einen Quereinstieg? Ist das irgendwie ein Prozess oder gab es einen Auslöser? Wie ist das so gekommen? Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen.
Ja, ist auf jeden Fall ein Prozess. Und in dem Fall war der sogar recht lange, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt so zurückblicke. Und vielleicht muss man dann auch noch mal so nach dem Abi oder zum Abi zurückgehen eigentlich. Weil als ich mein Abi gemacht habe damals, dann kommt ja die Frage, was möchtest du denn beruflich machen? Und ich fand diese Frage natürlich super schwer und auch irgendwie beängstigend, weil dann die ganze Sicherheit des Systems wegbricht. Und damals haben mich Sprachen begeistert. Ich habe dann geguckt, okay, was mache ich gerne? Sprachen fand ich super spannend, also Spanisch, Englisch, das waren so meine Sprachen. Ich wollte noch mehr lernen. Und ich habe parallel schon in einem Café gearbeitet und dort auch gemerkt, so mit Upselling, wir hatten immer so ein Produkt der Woche, das hat bei mir super funktioniert. Also ich habe diese Produkte dann rausgehauen bis zum Ausverkauf und das war einfach schon gut. Da dachte ich mir so, irgendwie so mit Menschen und Kommunikation ist auch mein Ding. Und meine erste Idee war Psychologie und mein NC hätte auch gereicht. Also ich habe da so ein Top-Abi gehabt mit 1,2. Und dachte aber dann, nee, also Psychologie zu studieren, das ist eine Nummer zu krass. Also ich habe mich das nicht getraut. Und dann dachte ich mir so, dann gucke ich mal auf einer Jobmesse, was so in die Richtung geht. Und ich habe dann angefangen, International Business zu studieren an einer privaten Uni, weil ich mich damals auf ein Stipendium beworben hatte und das auch gewonnen habe. Und das war so irgendwie so richtungsweisend, weil das Studium hätte, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 10.000 Euro im Jahr gekostet. Boah. Und ich dachte, boah, ist echt viel Geld.
Ja.
Und dann habe ich dann 2 Jahre gewonnen und dann haben meine Eltern gesagt, so ja, dann musst du das machen. Und dann war ich an der Uni, aber irgendwie war das eine private Schule und ich habe mir das viel größer vorgestellt. Und dann dachte ich so, oh, das kann ja irgendwie nicht alles sein. Das ist mir hier so ein bisschen zu klein. Und ich wusste auch gar nicht, was mache ich damit in der International Business am Ende. Und dann habe ich das Studium abgebrochen und bin für ein Au-pair ins Ausland gegangen, weil das, was ich wollte in dem Moment, das war Spanisch. Und ich glaube, das war schon so dieser Beginn zu sagen, okay, ich höre so wirklich auf das, was ich möchte in dem Moment. Und die Entscheidung ist mir damals sehr, sehr, sehr schwer gefallen, weil meine Eltern da so hinterstanden und auf einmal macht das Kind dann nichts mehr, außer Spanisch lernen im Ausland. Das war echt eine krasse Phase, weil meine Eltern mich auch nicht unterstützt haben. Also die haben mich in keine Richtung gelenkt. Die haben mich wirklich selbst entscheiden lassen. Und als ich die Entscheidung dann getroffen hatte, habe ich mich so frei gefühlt und mit mir selbst verbunden in dem Fall. Und dann war ich im Ausland und habe dann überlegt, was würde mir denn sonst noch gefallen und wo kann ich die Sprachen anwenden und auch wieder so Pädagogik, Psychologie mit vereinen. Und dann bin ich auf Lehramt gekommen.
Ach, krass.
Das war der Weg dahin und dann dachte ich so, wow, und ich habe dort die Möglichkeit, junge Talente zu entwickeln, noch mehr Menschen irgendwie so diesen Mut zu geben, auf sich selbst zu hören. Also das war schon damals meine Intention, warum ich dann ins Lehramt gegangen bin. Und den Part habe ich auch bis zum Ende unglaublich gerne gemacht. Also diese mit den jungen Menschen zusammenarbeiten, zu schauen, dass die so ihres finden, das ist echt so die Passion. Und dann ist aber zu so einem Punkt gekommen, wo ich dachte, irgendwie kann das noch nicht alles sein. Ich fand das System, das Bildungssystem sehr, sehr starr und hatte nicht das Gefühl, ich kann mich dort so gut weiterentwickeln. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt am Ende, nach einem langen Prozess, also wirklich jahrelang habe ich mich damit beschäftigt, wird es das sein, und bin aber immer weiter reingegangen in das System. Und als ich dann vor der Verbeamtung stand, habe ich gesagt so, oh nee, ich bin noch nicht mehr verheiratet, jetzt soll ich ein System heiraten, was mir diese Ortsgebundenheit verschafft und mir meine Freiheit nimmt, so hat es sich für mich angefühlt. Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht, ich gehe mal für ein Jahr raus. Und aus dem Jahr, ja, sind jetzt schon mehrere Jahre geworden.
Ja, das war dann 2019, oder?
Mhm, genau, 2019 okay. Bin ich rausgegangen, ja.
Okay, ja, wow, also mega spannende Geschichte, dass du so viele Stationen hattest. Also zuerst mal finde ich es schon extrem mutig, dass du trotz dieses Stipendiums gesagt hast, ich lehne das jetzt ab und ich gehe trotzdem meinen eigenen Weg. Weil ich ehrlich gesagt glaube ich, das würden die wenigsten machen, weil wenn man schon diese Möglichkeit hat, dann ist es, also als wäre es schon unhöflich, quasi dann nicht weiterzumachen und das nicht so irgendwie wertschätzen zu wissen. Aber auf der anderen Seite, also gerade wenn du gemerkt hast, das ist es irgendwie nicht und ich habe eigentlich, also wie du gesagt hast, das ist dieses Spanisch, was mich eigentlich irgendwie antreibt, finde ich mega. Also wie alt warst du da?
Oh, gute Frage, 19.
Krass.
Ja, 18 oder also gerade 19. Genau, ich bin im Sommer 19 geworden. Ja.
Also ich weiß nicht, ob ich das mit 19 gemacht hätte. Ich habe zu dem Zeitpunkt eine Ausbildung gemacht und mir hat es gut gefallen, deswegen stand es für mich nie zur Debatte, da rauszugehen. Mhm. Aber wenn ich, ja, gute Frage und auch mega schön von deinen Eltern, dass die dich da so haben machen lassen und irgendwie auch ganz viel Vertrauen in dich gesteckt haben, oder? Dass du schon deinen Weg gehst und deine Entscheidungen schon für dich treffen kannst.
Ja, also ich muss sagen, damals war ich richtig sauer, weil ich wollte, dass sie mir die Entscheidung abnehmen. Also
ach so, okay.
Ich habe gesagt, Mensch, warum sagt ihr denn nicht, was ich machen soll? Ich wusste es damals einfach nicht. Und das sind, also ich habe mich da bestimmt so 2 Monate mit dieser, also es hört sich ja gar nicht mehr so lange an, aber damals kam es mir so ewig vor, mit der Entscheidung rumgequält. Und ich bin dann damals zu meiner Oma und dann habe ich gesagt, keiner sagt mir, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was das Richtige ist. Soll ich das jetzt abbrechen? Dann kann ich wirklich nicht mehr zurück. Also ich hätte nicht sagen können, ich gehe mal einen Monat ins Ausland und dann klopfe ich da wieder an. Und die hat dann gesagt, naja, eigentlich ist es auch fair, dass die dich selbst entscheiden lassen. Mach doch genau das, was so in deinem Herzen ist. Und dann habe ich überlegt und gesagt, ja, dann will ich das beenden. Und das ist dann auch geworden. Und danach war es okay. Und ich glaube, dieses zwischen den Türen stehen, das ist die schlimmste Zeit eigentlich, ne? Wenn man nicht so richtig, wenn man gar keine Entscheidung trifft.
Ja, ich kenne das auch. Ich habe das Gefühl, du weißt irgendwie in dir, es braucht eine Veränderung, es muss irgendwo hingehen, aber das Ziel steht nicht fest. Du hast ja gar keine Ahnung, wo du überhaupt hinlaufen sollst, wenn du das Ziel nicht kennst, aber du weißt auch gleichzeitig, du musst irgendwie weg von dem, wo du da bist, also wo du gerade stehst, und dann ist es total, ja, also sehr herausfordernd, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil man ja, ich meine, jetzt können wir das so retrospektiv alles nacheinander durchgehen und es klingt irgendwie sinnvoll, aber in dem Moment hast du ja diese Voraussicht gar nicht. Du kannst ja nur einfach einen Schritt ins Leere laufen und quasi gucken, was passiert.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch das, was auch so einen Quereinstieg vielleicht ausmacht, ne? Also, dass du, also genau wie damals, ich hatte ein Stipendium, ich hatte einen sicheren Hafen, also die nächsten paar Jahre, die waren ja auch erstmal sicher. Den Bachelor hätte ich gemacht, also 3 Jahre. Und dann zu sagen, ich gehe raus und ich habe ja jetzt keinen Plan B, also da war jetzt nicht noch ein Stipendium, was ich mir hätte schnappen können. Das Semester hatte begonnen, das heißt, auch in die Uni mich einzuschreiben war nicht möglich. Alternative wäre vielleicht Ausbildung gewesen, auch da war die Frist schon abgelaufen. Und dann zu sagen, im Ausland ins Au-pair zu gehen, zu sagen, ah, ich habe da eine Familie am Start, das war auch nicht vorhanden. Das heißt, ich musste diesen ganzen Prozess dann auch nochmal aufrollen. Es war vielleicht, also auf dieser Ebene, auch der unbequemere Weg.
Ja.
Aber der sich dann gelohnt hat zu gehen, weil ich ja viel, viel näher zu dem gefunden habe, was ich eigentlich möchte.
Ja.
Und ja, und deshalb dann auch der richtige Weg, auch wenn er nicht so leicht war.
Ja. Ich habe letztens, ich kriege das Zitat nicht mehr zusammen, aber ein schönes Zitat gelesen. Es ging quasi darum, dass alles, was quasi leicht ist, zumindest am Anfang, immer einen gewissen Kosten beinhaltet. Also zum Beispiel, wenn man jetzt einfach den leichteren Weg geht, weil es gerade einfach bequemer ist, dann kostet dich das vielleicht im Nachhinein dein Wohlbefinden oder dein Glück, weil du einfach unglücklich bist, anstatt dass man halt den schwereren Weg geht und ja, sich dann überlegt, wie es weitergeht, ohne eigentlich einen Plan zu haben. Und das finde ich ziemlich bemerkenswert. Und ich, also letztendlich braucht es ja, wenn man an diesem Scheidepunkt quasi steht, wo man die Entscheidung treffen muss. Also irgendwann gibt es ja den Zeitpunkt, da muss man springen. Also in deinem Fall war es ja dann, okay, ich mache jetzt diesen Quereinstieg, ich ziehe das jetzt wirklich durch. Und dieser ganze Weg bis dahin, den kann man ja vielleicht noch gehen und sich vorstellen und machen und tun. Aber dann wirklich zu sagen, ich ziehe das Ding jetzt durch und ich mach das jetzt einfach mal, das finde ich steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Und ja, mich interessiert, wie war das für dich? Also wie war dieser Moment oder dieser Punkt? Gab es den? Also kannst du dich daran erinnern?
Ja, ich weiß noch ziemlich genau. Also ich war ja vielleicht nach dem ersten Staatsexamen und auch schon währenddessen habe ich sowohl an der Schule gearbeitet als auch in der Uni. Also ich war schon immer in der Lehre tätig, habe damals an der Uni Deutsch als Fremdsprache unterrichtet für die internationalen Studierenden. Und ich habe mich sehr lange davor gedrückt, so den nächsten Schritt zu gehen, also auf diese Institution, den sicheren Hafen, zu verlassen. Mhm. Und dann stand es so davor, dass meine Chefin damals gesagt hat, so, Mensch, Melanie, was wird das denn jetzt hier? Bleibst du uns noch länger erhalten oder möchtest du weitergehen? Und dann habe ich gesagt, naja, also ich könnte mir auch vorstellen, noch ein bisschen hier zu arbeiten. Dann hat die gesagt, ja, aber dann wäre das natürlich auch sinnstiftend, du würdest promovieren. Und auch das stand im Raum, weil es da jemanden gab, einen Dozent, der gesagt hat, ich wäre gerne ihr Doktorvater, möchte sich bei mir promovieren. Und dann dachte ich so, Mensch, aber eine Promotion, 5 Jahre. Und danach weiß ich immer noch nicht so genau, ob ich hier bleiben möchte. Und dann hat sie gesagt, ach, vielleicht machst du einfach das Referendariat und dann wird es dir eine Antwort geben. Also so, geh einfach mit diesem Prozess mit. Und das habe ich auch gemacht. Und während des Refs dachte ich mir, und deswegen war ich, glaube ich, auch sehr entspannt im Ref, wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich. Also viele leiden ja sehr stark im Referendariat. Und ich habe mir gedacht, naja, also das ist jetzt für mich hier eine Lernzeit. Und wenn ich das Gefühl habe, das passt nicht zu mir, dann mache ich einfach was anderes. Also ich werde es nicht des Systems willen hier so an die Grenzen treiben. Und trotzdem ist es natürlich auch eine stressige Zeit. Aber ich habe dann angefangen zu überlegen, okay, ich denke schon einen Schritt weiter. Was mache ich denn, wenn ich jetzt hier fertig bin? Bleibe ich in der Schule oder gehe ich woanders hin? Und es war dann ziemlich schnell klar, an der Schule, an der ich war, konnte ich nicht bleiben. Das heißt, ich brauchte einen Plan B, also eine Alternative. Und dann bin ich nochmal ins Ausland gegangen und hatte auch die Überlegung, vielleicht in Australien zu unterrichten. Also ich war dann in Australien erstmal nach dem Riff, habe so eine kleine Auszeit gemacht und hatte auch das Working Holiday Visum. Aber das war so weit weg, dass ich dann dort dachte, wenn ich jetzt hier nochmal alles neu aufbaue, dann möchte ich vielleicht gar nicht mehr weg und meine Familie ist aber in Deutschland. Das war einfach so ein sehr großer Schritt und dort habe ich dann gemerkt, nee, eigentlich will ich das Folgende. Ich möchte zurück nach Köln, ich möchte an der Kölschen Schule arbeiten und am liebsten auch mit der Schule so im Karnevalszug gehen. Irgendwie war das so ein kleiner Traum. Und dann bin ich aus Australien, habe ich die Stelle, das ist witzig, ich habe eine Stelle gesehen hier in Köln am Gymnasium und eine WG und dann bin ich zurückgekommen und in der ersten Woche bin ich in diese WG spaziert und habe gesagt, ich möchte am Rudolfplatz wohnen. Das hat geklappt. Und dann bin ich mit meiner Bewerbungsmappe in die Schule gestiefelt und hatte dort keinen Termin und habe gesagt, ich möchte mich hier mal persönlich vorstellen. Der Schulleiter kam zu mir und es war auch in dem Moment dann klar, das klappt hier. Und ich glaube wirklich, dass es auch daran lag, dass ich das persönlich abgegeben habe und mir mal so einen Blick über die Schule gemacht habe. Und dann habe ich aber angefangen, mir Gedanken zu machen, ob es das so wirklich ist. Also ich habe dann angefangen, und dann war aber relativ schnell, ich war befristet angestellt, auch klar, also ich muss mir mal so ein bisschen klar werden, kommt die Verbeamtung oder nicht. Und dann habe ich angefangen mit so einem, ich nenne das heute Job Journal, also ich habe mir einfach ein leeres Buch gekauft, ein Journalbuch, ein Notizbuch und dort eingetragen, was mich ausmacht. Und das anhand bestimmter Fragen. Also ich habe mich dann gefragt, was habe ich als Kind gerne gespielt? Wie soll meine Arbeitsumgebung aussehen? Das habe ich peu à peu so gefüllt. Also es war wirklich ein Jahr lang ein Prozess. Und dann hatte ich vor Augen liegen, dass das Umfeld Schule nicht das ideale Umfeld für mich ist. Und dann musst du überlegen, was machst du mit der Information?
Ja.
Und damals stand sogar im Raum, also ich bin dann auch wieder zurück zum Bekannten. Promotion könnte es sein, wohl wissend, dass ich im selben System bin, aber man ist dann erstmal auch beschränkt. Man weiß ja gar nicht, was kann ich denn außerhalb des Schulsystems machen? Und ich bin dann, dachte ich so, okay, ich muss mich mal ein bisschen informieren. Ich bin dann mit einem Ticket auf die Didakta, das ist eine Messe für Bildung, und habe dann dort mir den Plan genommen, den Messeplan, und überlegt, welche Unternehmen finde ich interessant, um dort zu arbeiten. Ich bin dann nicht mehr mit diesem Lehrer-Ich hin, ich bin dann mit dem Zukunfts-Ich hingefahren und habe mir dann die einzelnen Stände angeschaut und geguckt, wäre denn eines dieser Unternehmen für mich spannend? Und es war ganz interessant, weil du versuchst dann die richtigen Kontakte zu bekommen. Du merkst, an manchen Ständen hat keiner einen Plan, wer für Einstellung verantwortlich ist oder wer könnte überhaupt in die Richtung sein. Also sie wissen noch nicht mehr, wer ist die richtige Ansprechpartnerin. Da dachte ich mir so, okay, da ist vielleicht nicht so viel Klarheit vorhanden. Denn auch das Sales-Team vor Ort sollte es wissen. Und ich bin dann zu einem Stand gekommen, wo ich dachte, oh, die sind echt cool. Und dort habe ich mich dann auch beworben. Und das waren, dann erstmal wollten die mich für Content haben, also wieder Lerninhalte, Erstellung. Es war nicht das, was ich wollte. Ich habe gesagt, nein. Also rückwirkend hätte ich eigentlich sagen sollen, ja, mache ich. Und dann hätte ich vielleicht versucht, innerhalb des Unternehmens mich zu verändern. Aber ich habe gesagt, nein, das möchte ich nicht. Habe mich wieder beworben. Also 3 Bewerbungen dahin geschickt.
An das gleiche Unternehmen.
An das gleiche Unternehmen, okay. Ja. Und dann kam die 3. Absage. Und dann habe ich gedacht, ich habe ja nichts mehr zu verlieren, aber irgendwie wusste ich, da möchte ich hin. Also ich hatte so einen guten Draht dazu. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben und geschrieben, ich wohne doch hier um die Ecke und ich möchte mich gerne einfach mal vorstellen. Und dann können wir doch überlegen, wie wir das Ganze umsetzen. Ich wäre auch bereit, ein Trainee zu machen. Also haben Sie schon mal darüber sich Gedanken gemacht? Und daraufhin rief meine ehemalige Vorgesetzte dann 10 Minuten später an und meinte, also erstmal coole E-Mail, so eine habe ich noch nie bekommen. Und ja, lass uns mal ins Gespräch gehen. Und dann bin ich da hingekommen und dann ja, lag irgendwann dieser Vertrag vor. Und das war nochmal ein Schritt, wo ich dachte, okay, jetzt unterschreibe ich den und dann ist es wirklich wahr. Und an dem Moment erinnere ich mich noch, da war ich mit meiner Mutter unterwegs. Also mit meiner Mutter habe ich telefoniert. Und dann habe ich gesagt, Mama, wenn ich das jetzt unterschreibe, dann ist es wirklich wahr. Dann verlasse ich die Schule. Und ich war so unsicher und wusste gar nicht, ob es das Richtige ist auf einmal. Und dann hat sie gesagt, ach komm, Mele, bis jetzt hat doch immer alles so geklappt, wie du es dir vorgestellt hast. Warum sollte es jetzt anders sein? Und du kannst auch immer wieder zurückgehen.
Ja.
Und dann dachte ich so, ja, recht hat sie und habe unterschrieben.
Krass, mega cool. Ja. Also genau das, was deine Mutter gesagt hat, genau den gleichen Eindruck habe ich jetzt während dem ganzen Gespräch gehabt, dass alles irgendwie funktioniert hat. Also alles, was du dir vorgenommen hast, hast du durchgezogen und hat geklappt und hast du, ich denke, also bin mir sicher nicht irgendwie dem Zufall zu verdanken, sondern 100% dir selber. Und ich dachte mir gerade, dass ich dich, wenn möglich, noch viel cooler finde als vor dem Gespräch schon. Ich finde es mega. Also auch einfach, dass du so die Attitude hast, da reinzugehen und zu sagen, ich schreibe jetzt die 3. verdammte Bewerbung, weil ich möchte bei diesem Unternehmen arbeiten und ich möchte diesen Change machen, weil, also, ich weiß nicht, ob dir das in dem Moment so bewusst war, aber auf mich wirkt es jetzt so, als hättest du damals schon wirklich diesen Quereinstieg oder diesen neuen Step machen wollen, weil ich glaube, sonst hättest du dich da gar nicht so reingehangen.
Ja, also mir war das damals auch gar nicht so bewusst. Ich habe nur gedacht, naja, ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren. Ein Nein habe ich jetzt schon kassiert. Im schlimmsten Fall denkt die sich, nee, also jetzt erst recht nicht. Und dann dachte ich so, ich dachte aber dann so, ja, aber vielleicht für die Person, die nach mir kommt, überlegt die dann, also ich habe irgendwie gedacht, Mensch, warum nicht, also irgendwie damals war auch schon dieses, okay, wie kann ich denn jetzt hier kleben bleiben? Und wahrscheinlich nicht, indem ich den normalen Weg durchlaufe. Ich glaube, das ist sowas, was ich auch heute nochmal, ja, so reflektieren reflektierend auch anders so ja, bewertet, zu sagen, okay, wenn du dich beruflich verändern möchtest, dann musst du auch etwas tun, was deine anderen Mitbewerberinnen nicht machen. Also dich irgendwie abheben, irgendwas Besonderes auch machen, also einen kleinen Extra-Step dir einfallen lassen, damit du dann auch im Kopf kleben bleibst oder die sich fragen, Mensch, auch wenn die hier nicht das Anforderungsprofil erfüllt, wir wollen die kennenlernen.
Ja, ich meine, für Unternehmen gibt es ja eigentlich auch kein besseres Kompliment in Anführungsstrichen, als wenn du dich da dreimal bewirbst, trotz zwei Absagen. Also ich glaube, viele hätten einfach gesagt, du hörst zum Saftladen, ich gehe woanders hin. Also richtig cool. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du gerade angesprochen hast. Und zwar, du hast ja gesagt, dass du dir ein Job-Journal angelegt hast, also ein Notizbuch, wo du einfach mal über so ein Jahr lang gesammelt hast, was du eigentlich kannst oder was du dir vorstellen kannst. Wenn jetzt jemand genau in dem gleichen Step ist, also irgendwie vielleicht auch gerade so ein bisschen nur dieses leichte Gefühl hat, irgendwas passt nicht zusammen, es braucht eine Veränderung, ich habe aber gar keine Ahnung, wo ich überhaupt ansetzen soll. Das ist so die, also in einem ganz Anfangsstadium, wo es so eine ganz leise Stimme vielleicht ist. Wie bist du da genau vorgegangen? Also wie hast du dieses Job-Journal gefüllt? Was hast du da reingeschrieben? Welche Gedanken hast du dir gemacht? Vielleicht magst du darüber noch ein bisschen erzählen.
Also ich war da echt so ziemlich wild unterwegs, sag ich mal. Ich habe dann, also ich habe auch meine Gedanken aufgeschrieben. Immer wenn ich es geführt habe, ich denke jetzt dabei nach, habe ich aufgeschrieben, was mir so durch den Kopf geht, um das auch so von mir wegzuschreiben. Auch viel diese Negativlisten, ja, was gefällt mir nicht, was stinkt mir hier richtig, und was würde ich mir wünschen, um das so positiv zu drehen. Und heute, also wenn ich jetzt heute jemanden vor mir sitzen habe, und das kommt ja häufig vor, dann kann ich jetzt auch nochmal so ein bisschen, also ich nehme immer das Vier-Phasen-Modell der Veränderung und so ein bisschen, das ist, aus dem Englischen kommt, heißt Stages of Change, also kann man sich auch ruhig mal so nachgoogeln, und von Prochaska und Di Clemente ist das, und ich habe das so ein bisschen umgedeutet, und dann gesagt, okay, es gibt erstmal vier Phasen, wenn du dich mit einer Veränderung beschäftigst, und du beschreibst jetzt die Phase 1, also ich denke darüber nach. Ja, ich denke drüber nach, danach gehe ich in die Planung, also dann gehe ich schon mehr in Richtung Umsetzung, das ist die dritte Stage. Und die vierte ist dann Aufrechterhaltung. Und wenn ich in dieser ersten Stage bin, dann darf ich nicht davon ausgehen, dass ich mit dem Nachdenken alle anderen drei Stages durchlaufe. Das ist ganz wichtig. Also erstmal zu sagen, okay, wir machen jetzt so kleine Schritte. Und in dieser Nachdenkenphase finde ich es ganz wichtig, sich klar zu machen, okay, was stört mich jetzt hier an meinem aktuellen Umfeld? Und was davon kann ich denn aus eigener Kraft verändern. Also vielleicht braucht es ja gar keinen Quereinstieg, um zufriedener zu sein im Arbeitsleben. Wenn ich das aber größtenteils mit Nein beantworten kann, also ich sehe da keinen Veränderungsspielraum, und dann muss ich mich fragen, na gut, was kann ich denn eigentlich, was ich woanders anwenden könnte? Also ich muss mir ganz klar wieder auch werden über meine Skills, ich kann mir dazu auch an, oder ich schaue mir an, also was kann ich und was habe ich auch, wo habe ich richtig Spaß dran? Also dieses kindische Ich wieder hervorholen und zu überlegen, das kindliche Ich, zu überlegen, woran hatte ich denn als Kind richtig Spaß? Und das habe ich auch aufgeschrieben. Also ich habe mich wirklich mal so in der Retro analysiert und überlegt, gibt es da vielleicht verbindende Elemente, die ich so ein bisschen in den Hobbybereich geschoben habe oder in den, bei mir war das so ein bisschen im Nebenjob. Da habe ich viele Dinge gemacht, die ich heute mache, und habe das aber nicht so als Hauptberuf gesehen, weil ich dachte, na gut, das kann ich einfach, das ist ja jetzt keine Challenge für meinen Hauptberuf. Also so sich so ein Stück für Stück anzunähern, und ich glaube, da in dieser Nachdenkenphase sind ja, diese beiden Bereiche, die man dann vereinen muss, Selbstanalyse und Fremdanalyse. Und man stellt sich dann strukturierte Fragen und stellt diese Fragen aber auch anderen Menschen, um ein besseres Bild davon zu bekommen, wie wird man außen wahrgenommen.
Ja, Außenwahrnehmung ist so ein mächtiges Werkzeug, oder? Ich merke es immer wieder. Jedes Mal, wenn ich irgendwie in die Situation komme, wo ich mir eine Außenwahrnehmung einhole und dann das quasi auf meine Selbstwahrnehmung drauflege und schaue, wo sind Unterschiede oder wo gibt es auch Überlappungen oder wo gibt es auch Sachen, die hätte ich mir gar nicht zugeschrieben, aber irgendwie erzählen mir alle Leute, ich bin in dem und dem ganz gut. Das ist total interessant und total wertvoll. Was ist bei dir rausgekommen? Ja. Also was hast du, was waren deine Ergebnisse? Was hast du früher gerne gemacht oder was hast du, was wurde dir vielleicht auch gespiegelt?
Ja, also ich habe dann selbst so ein bisschen überlegt und ich glaube, am Anfang hatte ich auch gar nicht so einen guten Zugang dazu. Aber dann habe ich einfach meine Mutter angerufen. Da ich bin nach Hause gefahren, habe ihr gefragt, welche alten Spielsachen gibt es denn? Sowas habe ich gerne gemacht. Und also recht schnell ist mir schon, als ich mich daran erinnert, als Kinder, ich war immer so in diesem Verkäufermodus. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Also wir haben angefangen und haben aus Laubblättern, ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen, aus Laubblättern, die haben wir so zusammengesteckt, immer mit dem Stiel des Blattes und haben daraus, ich habe das Insektenhäuser genannt, gebastelt.
Ja.
Die konnte man dann auch erwerben. Wir haben die an der Straße schön drapiert. Und die Leute haben angehalten und gefragt, was ist das? Und ich dachte, das sind Insektenhäuser für Schnecken oder Bienen. Und die kann man hier für, das war noch Pfennig, kann hier für 10 Pfennig kaufen. Und dann dachten wir so, ach okay, wenn wir Blätter verkaufen können, jetzt bräuchten wir, es lief auch nicht so gut, bräuchten wir noch was Besseres, was qualitativ Hochwertigeres. Ich war da mit ein paar Freundinnen, wir hatten alle unsere Omis auch im Dorf. Und ich dachte, es wäre richtig gut, wenn wir ein paar Blumen besorgen. Die strahlen schön, wir machen Blumensträuße. Dann sind wir losgezogen, haben aus allen Gärten die schönsten Blumen gepflückt und daraus Sträuße gebunden. Die Eltern waren, und Großeltern waren nicht so begeistert, aber das ist richtig gut gelaufen, das Business. Und dann war aber mein Opa nicht so begeistert, dass wir da alles abgeschnitten haben und hat dann alle abgekauft, gesagt, so, es reicht jetzt mit dem Blumenverkauf, sucht euch ein anderes Hobby. Und dann war aber auch noch, bei uns kam damals immer so ein Klingelwagen, haben wir den genannt. Das war so ein mobiler Einkaufswagen, wie so ein Bus. Und es gab zwei Dinge, die uns begeistert haben. A, das waren die Überraschungseier und B, die Santa Shocks. Das war so das Ding, was man haben musste. Und dafür wurde dann auch das Geld ausgegeben. Und dann habe ich gedacht, Mensch, die sind hier schon recht teuer, diese Santa Shocks. Und ich bin immer mit meiner Oma in die Metro gefahren und wusste, da gibt es die großen Packungen, die dieser Mann im Klingelwagen verkauft. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Oma, ich brauche jetzt so eine Box und dann nehme ich die mit. Und dann hat sie, was willst du damit? Nein, Kaugummis gibt es nicht, ich suche dir was anderes auf. Ich durfte mir immer eine Sache aussuchen. Keine Kaugummis, dafür wollte sie kein Geld ausgeben. Und dann waren wir zu Hause und habe ich ihr aber gesagt, Mensch, hätten wir die gekauft? Hier beim Klingelwagen kosten die so und so viel Euro und ich hätte die verkaufen können. Und dann hat sie so angefangen mit mir zu rechnen, ja, wie viele sind in so einer Box drin, da müssen wir nochmal gucken fahren. Und dann haben wir das ausgerechnet, ich habe so eine Box bekommen, bin mit der Box in meine Grundschule und habe die auf dem Pausenhof verkauft und zwar günstiger als beim Klingelwagen. Und das ist richtig gut gelaufen, das Business. Sehe mich dann noch auf so einem Holzblock mit meinen Santa Shocks und dann hatte ich meine schöne Gefriertüte und dort kamen dann meine Pfennige rein und am Ende habe ich diese Pfennige in meinen Scout gepackt, bin nach Hause zu meiner Oma in die Küche und habe die Tüte rausgeholt und zack auf den Tisch und sage so, guck mal, das habe ich aus dieser Kiste gemacht. Und meine Oma dachte sich so, wow, das ist echt, das haben wir dann alles zusammen gezählt, das ist viel Geld, das hat sich gelohnt. Und da habe ich dann gemerkt, ach so, das ist einfach was, worauf ich auch überhaupt komme. Ne? Also meine Mutter hat das dann immer erzählt, so damals andere Kinder, die haben sich mit anderen Dingen beschäftigt und du wolltest Santa Shocks verkaufen.
Ja.
Und das war dann so im Nachhinein, dachte ich so, ah, okay, da ist schon diese Passion, ne? Mit der Kombi aus dem, was ich dann später auch in der Bäckerei, dem Café gemacht habe, mit diesem Produkt der Woche. Also da dachte ich so, kommunikativ kann das nicht so schlecht sein,
ja, voll.
Dass das dann auch funktioniert.
Auch kreativ nicht. Also ich muss mal an der Stelle sagen, vielleicht war der Markt für Insektenhäuser einfach noch nicht reif oder war noch nicht so weit. Ja. Ihr wart einfach eurer Zeit voraus. Und aber dann hast du ja, ja, also ich meine, du hast ja eigentlich gesehen, okay, ich feiere Santa Shock selber mega ab, habe ich übrigens auch. Also wir hatten immer so eine Challenge, da musste man versuchen, möglichst keine Miene zu verziehen. Und also wenn man die dann isst, das sind, also für alle, die jetzt Center Shocks nicht kennen, das sind so damals zumindest empfundene, sehr, sehr saure Kaugummis, die dann auch irgendwie sehr schnell ihren Geschmack verloren haben, hatte ich immer das Gefühl. Aber am Anfang hatte man diesen Moment, da hatte man wirklich so einen kleinen Schock. Und dann, ja, also einfach so diese Brücke zu schlagen zu, hey, ich kann das Ding auch verkaufen und dann auch günstiger als der Klingelwagen, ist ja auch schon eine smarte Überlegung, ne, dass du dann quasi, dass du dann einfach einen Preis unterbietest und dann, ja, dich da hinstellst und das auch einfach durchziehst. Ich meine, da, also so auf dem Schulhof, da wirst du, oder wurdest du ja bestimmt auch von allen möglichen Kindern angeguckt. Ich glaube nicht, dass da so viele Kaufläden aufgestellt haben und dann irgendwelche Produkte verkauft haben. Also mega.
Nee, es gab da, ne, Diddl war noch so ein Trend, da wurden Diddl-Blätter getauscht. Das war noch so ein Markt, aber die konnte man nur tauschen. Ja, ja, und im Kiosk gab es bei uns nur Kakao und Vanillemilch. Und da ich keine Milch mochte, war es für mich gar nicht interessant. Und Süßigkeiten gab es ja nicht. Ich muss dazu auch sagen, mein Business war dann auch schnell beendet, als die Schulleiterin davon Wind bekam.
Echt?
Es war bei. Es war bei mit Center-Schokoladen. Aber ich glaube, ich hatte 2 Kisten und das hat gut geklappt. Und danach, gut, dann musste ich mir was anderes suchen. Irgendwann habe ich angefangen, Zeitungen zu verteilen. Aber auch da habe ich die Zeitung, das war auch ganz witzig, habe ich die Zeitung genommen, für die man Geld kassieren musste. Es gab dann so dieses normale Blättchen und dann gab es eine Kirchenzeitung und die musste man dann auch kassieren. Und da habe ich dann auch immer viel Trinkgeld bekommen. Oh. Also hat sich auch gelohnt, die so pünktlich zu bringen. Ja, also, ja, das ist schon ganz, ganz witzig eigentlich.
Ja, mega. Also, mega cool. Coole Geschichte. Und wenn, also wenn man jetzt mal ein bisschen vorspult auf der Timeline und zu heute springt, dann schlägt sich ja auch, also dann findet sich das ja auch gerade in deinem jetzigen Beruf wieder. Also, du bist Head of Sales bei Mooncamp. Wie ist das passiert? Also wir machen jetzt den mega Zeit-Switch.
Ja.
Du hast dir quasi, also ich stelle mir das gerade so vor, du hast irgendwie für dich festgestellt, okay, das ist irgendwie ein Skill, den hatte ich schon damals. Vor allen Dingen hat der mir mega Spaß gemacht und der ist mir leicht gefallen. Das ist ja eigentlich genau, also besser geht es ja eigentlich gar nicht, wenn einem das, was man kann, auch noch leicht fällt und dann auch gut ankommt und erfolgreich ist. Du bist dann irgendwie da hingekommen in deinem auch Reflexionsprozess. Wie kamst du zu Mooncamp und was ist da gerade deine Aufgabe?
Also ich glaube, so ein Element, was alles durchzieht, das kann ich aus der Retro sagen, ist Change. Also Change auf meiner eigenen Ebene, aber auch Change in dem, was ich jetzt gerade tue. Ich bin ja über Education Technology ins SaaS-Business gekommen, also Software as a Service, und dort dann auch in den Sales. Und habe dann das Buch weitergeführt, glaube ich, noch wichtig zu sagen, und aufgeschrieben, welche Skills beobachte ich jetzt und wie heißen die auch in der Wirtschaft. In der Schule heißt es ja noch ein bisschen anders. Ja, also sowas wie, ich spreche mit Eltern, Kolleginnen und Schülerinnen und vielleicht noch anderen, sowas wie Vertrauenslehrer gibt es ja auch noch in der Schule. Das war einfach so, okay, ich habe verschiedene Stakeholder, ja, und kann die gut administrieren. Also ich müsste das dann so für mich übersetzen. Und dort haben wir dann Change insofern gemacht in meinem ersten Job, dass wir gesagt haben, wir führen Blended Learning in Ausbildungsunternehmen ein. Das war auch Change, also weg vom klassischen Werksunterricht, der in Präsenz stattfand, hin zu so einem digitalen Ansatz, der mit Präsenzlernen vermischt wird. Und das war so eine erste Stufe der Veränderung in diesem Teilbereich. Und wir haben dann selbst mit OKRs gearbeitet. OKRs ist ein agiles Zielmanagement, also ein Tool, mit dem ich die Strategie, die sich das Management überlegt hat, in die Umsetzung bekomme, indem ich alle Mitarbeitenden einbeziehe. Und damit haben wir schon gearbeitet. Das heißt, ich habe schon selbst die Erfahrung gemacht, okay, wie kann ich denn dazu beitragen, mit meinem Team wohlbemerkt, dass wir die Ziele des Unternehmens erreichen können. Und das fand ich super spannend, so zu sehen, okay, ich trage auch meinen Teil zur Weiterentwicklung und auch zur Veränderung des Unternehmens bei. Und so bin ich dann auch zum Mooncamp gekommen. Und da war es so, dass Mooncamp sitzt ja auch hier in Köln, so wie ich. dass die mich auf LinkedIn angesprochen haben und gesagt haben, wir haben die und die Vision und wir glauben, dass du darauf matchst. Also sie haben sich ganz genau mein Profil angeschaut und die Nachricht, die war super gut verfasst. Also nochmal Kompliment an unseren Head of Marketing. Es war wirklich aus vom Feinsten. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, die sprechen mich an. Und das war für mich wieder ein Match, weil A, ich hatte das Gefühl, ich persönlich gehe dem nach, was mir wirklich Spaß macht. Und ich kann das dort auch, da ist das Umfeld dafür da. Und B, war es auch die nächste Stage auf der Ebene des Change, weil ich dann ja jetzt heute Unternehmen in der Veränderung begleite. Und zwar das ganzheitliche Unternehmen sehe ich und nicht nur den einen Ausbildungsbereich. Und von den Skills, um das, den Kreis zu schließen, kommt jetzt hier alles zusammen. Denn als Head of Sales bin ich auf der einen Ebene dafür zuständig, dass der strategische Prozess und das Produkt eben vom Erstkontakt bis hin zur langfristigen Kundenbindung und auch erfolgreichen Kundenbindung so an den Mann und die Frau zu bringen, so vorhanden ist, aber auch wirklich so diese Wertschöpfungskette geschlossen ist. Und auf der anderen Seite habe ich ein Team, wo ich auch sehe, wie, also welche Stärken sind vorhanden, wie können sich die Individuen weiterentwickeln. Das ist wieder dieser Bereich aus dem Lehramt, den ich damals sehr stark gesehen habe. Individuelle Talente persönlich weiterentwickeln. Und diese beiden Dinge kommen zusammen. Und darunter also sehe ich jetzt auch ganz, ganz klar eben diese Skills, die ich mir damals aufgeschrieben habe, sowas wie schnelle Auffassungsgabe, aber trotzdem präzise und kompakte Weitergabe an Informationen. Das war so ein Skill, den ich immer ganz gut konnte. Super schnell gut auswendig lernen und das Ganze dann so in 2, 3 Sätzen zusammenfassen. Ja, das war so der Skill aus der Schulzeit und den sehe ich jetzt auch. Ne? Dass ja, mir Menschen auch widerspiegeln, aber wenn du das sagst, dann wissen wir, was du meinst. Und wir haben auch das Gefühl, du gehst empathisch auf uns ein. Also das sind so Dinge, die mir besonders wichtig sind, wenn es um ja, eine Arbeitsumgebung geht, die sinnstiftend ist und ja, für das Individuum auch bedeutungsvoll.
Ja, ich finde es so cool, dass du, ja, weil du diesen Prozess durchgegangen bist und dir überlegt hast, was kann ich, worin bin ich gut, in welchem Umfeld möchte ich arbeiten, dass du ja dann auf diese Nachricht, die du bekommen hast, entsprechend reagieren konntest und direkt wie so ein Filter drauf hattest und geschaut hast, okay, match das mit den Punkten, die ich mir selber für mich gesetzt habe, zusammen, weil sonst wäre es vielleicht einfach eine Nachricht gewesen, die sich vielleicht gut angehört hätte, aber mit der man dann nicht so viel anfangen kann, weil man die nicht so auf sich selber münzen kann, weil man sich diese Gedanken nie gemacht hat.
Mhm. Ja. Ja, ich glaube, so insgesamt hilft das, und das glaube ich nicht nur im beruflichen, sondern auch im persönlichen Bereich, schon sehr, sehr klar zu haben, was passt gut zu mir. Und das macht es dann auch leichter, Grenzen zu setzen, zu sagen, okay, das nehme ich mit und das lasse ich raus. Und dann muss ich nicht lange, ne, das ist wieder so diese Schwelle, über die wir am Anfang gesprochen haben, wenn ich so zwischen den Türen sitze und gar nicht Stellung nehmen kann zu einer Nachricht in dem Fall und keine Entscheidung treffen kann, dann ist es unangenehm. Aber wenn ich sagen kann, yes, das resoniert mit mir, das finde ich interessant, dem gehe ich nach, oder nein, das resoniert mit mir nicht, ich schicke eine nette Absage. Und das macht es dann wieder leichter. Und ich glaube, dafür lohnt sich diese ganze Analyse des eigenen ja, Tuns und vielleicht auch des Zukunfts-Ich.
Ja, total. Mega, mega spannend. Auch einfach, um sich selber besser zu verstehen. Das muss ja nicht auch nie mit, also nicht unbedingt mit einem Wechsel, zum Beispiel beruflichen Wechsel zu tun haben, sondern man kann ja auch in der Organisation bleiben und sich diese Gedanken machen und sich dann quasi innerhalb von dieser Organisation verändern und vielleicht irgendwie in einen neuen Bereich gehen oder auch im ganz Kleinen irgendwie die Arbeitsumgebung oder seine eigenen Prozesse zu verändern, anzupassen.
Mhm. Ja, und da, also das sehe ich so allgemein, würde ich schon sagen, also häufig höre ich sowas wie, mein Unternehmen bietet das nicht an oder bei uns gibt es das gar nicht, also sei es jetzt irgendwie ein spezielles Programm, um eine andere Tätigkeit aufzunehmen oder Flexibilität auch mal in einen anderen Bereich teilweise reinzuschnuppern. Klar, je größer das Unternehmen ist, desto schärfer sind auch die Rollen gesteckt. Ist ja auch richtig so, damit jeder einen klaren Fokus hat. Aber trotzdem heißt das ja nicht, dass ich meine eigene Weiterentwicklung nicht auch selbst in die Hand nehmen kann. Ich bin sozusagen, das gibt's nicht, ich lehne mich zurück und jammer. Ich finde, das ist so in Deutschland häufig auch so dieses Jammern über Dinge, die ich ja selbst aktiv verändern könnte. Ich kann ja sagen, okay, ich möchte mich in dem und dem Bereich weiterentwickeln und dann gehe ich dem Ganzen auch strukturiert nach. Das kann ich ja easy tun. Sei es jetzt mit OKRs, die ich mir persönlich setze, oder sei es jetzt auch, indem ich mir vielleicht erstmal ein Vision Board anfertige, um mal so zu schauen, wie soll denn mein Zukunfts-Ich in 3 Jahren, in 5 Jahren aussehen? Was habe ich denn für große Träume? Also sich diese Fragen auch mal zu stellen und dann zu beantworten, ich glaube, das ist schon eine große Herausforderung, aber schafft dann auch diese Klarheit, damit ich gucken kann, was könnte ich denn vielleicht auch aktiv meinem Arbeitgeber vorschlagen?
Ja, du hast gerade gesagt, dass du OKRs auch für dich privat nutzen kannst, also dieses Tool für dich selber nutzen kannst, um quasi Ziele zu stecken. Mhm. Wie mache ich das? Wie gehe ich da vor? Vielleicht können wir nochmal zurückgehen, was OKRs konkret sind. Und das würde mich interessieren. Auch gerade, also mega spannend jetzt, wo wir im Jahreswechsel sind, ne, sich so ein paar Ziele zu stecken, das kann man ja auch ein bisschen strategischer angehen.
Ja, genau, richtig. Und auch messbar machen. Ne? Also sich einfach zu sagen, ja, nächstes Jahr möchte ich und am Ende des Jahres stellst du fest, Mist, hat nicht geklappt. Liegt wahrscheinlich auch daran, wenn ich sage, ich möchte jetzt einen Handstand schaffen. Wenn ich dafür gar nicht strukturiert trainiere, dann werde ich den Handstand auch nicht schaffen. Ne? Also das Ziel zu haben, ist irgendwie schön und ambitioniert, aber ich brauche halt schon so messbare Fortschritte, wie ich auch daran komme. Und also vielleicht nochmal so, was ist OKR? Das O steht für Objectives und das KR für Key Results. Das heißt, ich habe auf der oberen Ebene ein ambitioniertes Ziel, das nicht messbar ist, sondern es ist rein inhaltlich. Und dann habe ich darunter messbare, und das sind smarte Goals, Key Results, die dann messbar darauf einzahlen, dass ich diesem Ziel näher komme. Und aus dem Grundverständnis des OKR-Frameworks heraus sollte das Objective besonders ambitioniert sein. Das heißt, es ist ein Ziel, bei dem ich gar nicht genau weiß, wie ich da hinkomme. Und deswegen sind die Key Results auch auf Outcome formuliert und nicht auf Output. Also ich setze jetzt nicht darunter eine To-Do-Liste und arbeite die ab, sondern ich habe ein Key Result, das mir eine Richtung weist. Ja, also wenn wir vielleicht mal so das Thema Quereinstieg nehmen. Ich möchte einen Quereinstieg machen in die Tech-Branche oder überhaupt erstmal Quereinstieg. Große Vision, da habe ich gar keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Und jetzt kann ich das aber runterbrechen und sagen, okay, ich möchte vielleicht Objective einen Quereinstieg in die Tech-Branche machen und jetzt möchte ich aber mir ein ganz klares Ziel setzen, was ich dann in einem Quartal, das wird nämlich agil auch gesetzt und nicht auf ein Jahr, sondern wirklich kleine Zyklen erreichen kann. Ich möchte in der Tech-Branche den für mich richtigen Bereich finden. Das ist jetzt ein abgestecktes Zeilziel, wo ich schon weiß, okay, das möchte ich am Ende haben, aber ich weiß auch nicht, wie ich da hinkomme. Da gibt es jetzt keine To-Do-Liste, also was soll ich machen, um das zu wissen? Und dann kann ich überlegen, okay, was könnte denn jetzt ein Key-Result sein? Ein Key-Result könnte sein, dass ich mir vielleicht erstmal Gedanken mache, was sind meine Top 10 Skills? Denn wenn ich mir die Tech-Branche angucke und selber nicht weiß, was ich denn mitbringe, dann kann ich das ja auch gar nicht mappen. Ich kann den richtigen Bereich nicht finden. Das heißt, ich mache mir erstmal darüber Gedanken. Und auch hier, wir haben Outcome formuliert. Wie ich da hinkomme zu meinen Top 10 Skills, kann ich mir dann überlegen. Also die ganzen Maßnahmen, die darunter erfolgen, ob ich jetzt vielleicht mal ein Skill-Assessment mache oder ob ich eine Befragung vornehme oder, das darf danach erfolgen. Das weiß ich vorher noch nicht. Das wäre dann so ein messbares Ziel, weil am Ende habe ich dann diese 10 Skills ermittelt und könnte dann auch eins von diesen, meistens sind es 3 bis 5 Key-Results sein.
Ja, die dann auf das Objective einzahlen, ne?
Genau, ja.
Ja, mega spannend. Also ich finde gerade auch irgendwie so die Kombination spannend aus einer Vision, die man ja bewusst so hoch steckt, dass sie erstmal total riesig und groß und unerreichbar wirkt, Und dann das aber runterbricht und sich überlegt, okay, wie kann ich denn an kleinere Ebenen messbar kommen, um diesem großen Ganzen näher zu kommen? Weil ich habe auch immer das Gefühl, wenn man sich Ziele steckt, die man tatsächlich auch irgendwann erreichen kann, zum Beispiel jetzt einen Handstand, dann, was mache ich denn dann? Also, weißt du, wie ich meine? Dann ist es so, ja, dann ist es abgehakt, aber wenn man nichts darüber hat, wofür das eigentlich einzahlt oder was das eigentlich bedeutet, dann fühle ich mich persönlich da nicht so richtig von abgeholt oder so ein bisschen lost. Und ich habe das Gefühl, dass das macht so einen guten Rahmen und zeigt mir aber trotzdem einen Weg auf.
Ja, ist auch das, also so im Strategiemanagement sprechen wir von einem Referenzpunkt. Das heißt, ein Unternehmen oder die Teams im Unternehmen, die können ja niemals Ziele setzen, die richtungsgebend sind, wenn sie gar keinen Referenzpunkt haben. Das heißt, wenn auf der Ebene des Top-Management keine Vision und keine Mission formuliert wird, dann werden wahrscheinlich alle Teams in unterschiedliche Richtungen ihre Ziele setzen und du hast gar kein Alignment.
Ja.
Und das ist im Privaten genauso. Ich kann mich für verschiedene Dinge begeistern, aber um jetzt klar und strukturiert vorzugehen, brauche ich halt eine klare Vision, die ich verfolge und auf die ich auch immer wieder zurückschauen kann und überlegen kann, okay, zahlt denn jetzt mein OKR-Set auch noch darauf ein? Und wenn ich dann halt jede Woche für mich eine neue Vision definiere, dann kann es nur wuselig werden und nicht mehr klar.
Ja, absolut. Und du unterstützt ja selber auch Personen dabei, einen Quereinstieg zu machen, oder? Wie sieht das aus? Ja. Wie kann ich mir das vorstellen?
Es ist also aus der Historie entstanden. Also als ich ausgestiegen bin, haben sich immer mehr Menschen an mich gewandt und haben gesagt, hey, ich habe von A oder B gehört, dass du einen Quereinstieg gemacht hast, kannst du mir helfen? Und wir wissen ja jetzt, was das für ein Prozess ist. Das heißt, kannst du mir helfen? Das umfasst sehr, sehr viel. Also wo soll ich da ansetzen? Punktuell mit einem Call ist es einfach nicht gegessen. Und ich habe mir dann überlegt, okay, wie kann ich das so machen, dass es auch mit meinen Ressourcen noch d'accord geht? Also am Anfang habe ich mit denen einzelne Calls geführt und dann aber schnell gemerkt, also so viele, die sich da melden, da komme ich gar nicht hinterher. Und habe dann einen monatlichen Live-Talk gemacht, indem ich immer jemanden hatte, der Impulsgeber war aus einer bestimmten Branche, selbst Quereinsteiger oder in. Und dort hatten dann die anderen die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Und ja, diese ganzen Aufzeichnungen sind vorhanden und die fließen jetzt auch in meinen Podcast ein. Also ein bisschen dieses punktuelle Wissen wirklich auch zu entzerren und die Möglichkeit zu geben, immer wieder Wissen abzurufen. Das ist so das, was ich am meisten verfolge, weil es mir darum geht, eine Quelle zu schaffen, die für diejenigen, die sich beruflich verändern möchten, die so richtig das finden möchten, was sie lieben, kostenlos ist. Weil ich finde, dass es gibt viele Anbieter auf dem Markt, die das durch Coaching unterstützen. Ich möchte das auch nicht schlecht reden, aber ich glaube, wenn es darum geht, so glücklich im Arbeitsleben zu sein, dann ist das ja eigentlich auch so ein bisschen die Aufgabe aus der Schule gewesen. Wenn die nicht geklappt hat, dann habe ich so die Möglichkeit, das kostenlos weiterzugeben. Und auf der Ebene der Unternehmen geht es eben darum zu schauen, da geht es jetzt wirklich um, so die, wenn wir noch auf die Stages gucken, so 3 und 4, wirklich Umsetzung und Aufrechterhaltung. Und da geht es zum Beispiel um die Themen Onboarding-Konzept. Eine Quereinsteigerin oder ein Quereinsteiger braucht ein ganz anderes Onboarding als jemand, der schon Fachexperte oder Expertin ist. Und dann um die Aufrechterhaltung, denn, und das ist auch so, viele switchen nach der Phase 4 auch wieder zurück. Ja, dann kommt es, also ich bin in dieser neuen Gewohnheit unterwegs oder gerade dabei, die zu implementieren. Und dann merke ich, und das ist auch bei mir so gewesen, oh Mist, ich habe gar keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Es gibt wahrscheinlich auch nicht jemanden, schlechtes Onboarding, der sich genau um mich kümmert und mir alles erklärt. Ich weiß nicht, wo ich die Informationen herbekommen soll. Irgendwie ist es doch nicht mehr so, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe. Ich zweifle. Und wenn das Zweifeln losgeht, dann ist der Sprung zurück der einfachere, weil ich mich dann in meinen bequemen, bekannten Hafen zurückbegebe. Und hier ist es auch ganz wichtig, Unterstützung anzubieten und zwar proaktiv, Weil meistens brodeln die Zweifel und der Frust ja unsichtbar, weil man sich auch nicht traut, sich zu offenbaren. Ich meine, du bist ja gerade quer eingestiegen und jetzt auch schon zu meckern, ist vielleicht schwierig. Aber auch da kann man wegen eben proaktiv Hilfestellung leisten. Und das ist eben der Teil, den ich mit dem Unternehmen mache. Und auf der Ebene der Quereinsteiger eben diese ja, Inspiration, verschiedene Tipps, also wirklich so handfeste Praxistipps zu geben für die Umsetzung. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, also meine Vision ist, dass ich so ein Google Maps für Quereinstieg schaffe. Das heißt, aktuell ist es noch so ein bisschen blanke Landkarte, aber ich versuche, verschiedene Routen zu zeigen. Und es gibt eben nicht die eine Route von Köln nach Berlin, sondern ich könnte sagen, ich fahre einmal runter nach München durch die Pampa und dann fahre ich oben irgendwie so durch Berlin über die Landstraße. Oder ich nehme quasi die schnellste Autobahnverbindung und bin halt schnell da. Ich nehme einen ICE. Also es gibt ganz verschiedene Routen und keine ist gut und keine ist schlecht. Aber mir geht es darum, so viele wie möglich sichtbar zu machen. Das heißt, so ein ja, Google Maps für Karrierewege zu haben und den Quereinstieg.
Mega, ich finde es eine richtig gute Metapher auch. Also ich habe gerade auch, ich hatte gerade auch diese Landkarte vor Augen. Es gibt ja, also manchmal führt der dann einen über die Landstraße, hier Google Maps, und manchmal halt über die Autobahn und dann bist du aber früher da oder später und dann entscheidest du ja auch, welchen Weg du jetzt eigentlich nehmen willst und dabei dann trotzdem, also auch wenn du vielleicht das Ziel eingegeben hast, trotzdem so offen zu sein, dass du vielleicht auch nochmal die Autobahnausfahrt nimmst und nochmal irgendwie ein Ründchen durch ein Dorf drehst und dir das anschaust und dann quasi auf deinem Weg weitergehst und ja, mega schön. Und ich glaube auch, dass, dass gerade, also gerade wenn man in diesem Change-Prozess mit sich selber ist, tut es halt wahnsinnig gut, mit jemandem zu sprechen, der genau das durchgemacht hat. Also in dem Fall du und auch von den Unternehmen her, weißt du ja ganz genau, was du dir damals vielleicht gewünscht hättest und wie man es jetzt besser machen kann. Von daher finde ich es eine sehr schöne Vision.
Danke, ja. Ja, macht viel Spaß, ne? So dieses so dafür, wo du wirklich, wofür du wirklich brennst. Das spüre ich ja so richtig. Ja.
Das merkt man auch. Sehr schön. Ja, ich glaube, wir sind auch schon fast am Ende von der Folge angekommen. Danke, dass du das alles geteilt hast. Ich glaube, ich könnte dich noch 2 Stunden länger jetzt mit Fragen löchern. Mir ist aufgefallen, ich habe meine Icebreaker-Frage am Anfang vergessen. Aber also ich kann sie ja jetzt vielleicht einfach kurz stellen, weil ich finde sie, find sie sehr interessant. Und zwar also ein bisschen auch auf also Ende des Jahres mit Rückblick auf das Jahr jetzt. Was hättest du Anfang des Jahres gerne gewusst, was du jetzt weißt?
Also das Jahr, ich fand dieses Jahr so als erstes, ich habe dieses Jahr so als erstes Jahr nach Covid empfunden. Ich fand das ja sehr, sehr eindrucksvoll. Und ich bin auch ein bisschen froh, dass es jetzt vorbei ist.
Ja, das soll ich mal ganz spielen. Ja.
Ich habe ein bisschen hab ich das Gefühl, es kam so, der Covid-Rhythmus traf auf ja, die altbekannte Welt. Und man musste schauen, wie man das beides vereint. Und ich muss sagen, es ist mir nicht so leicht gefallen. Ich wollte, glaube ich, beide Säulen gleich füllen. Also auf der einen Seite an vielen Präsenzevents teilnehmen und auf der anderen Seite auch weiterhin diese Online-Welt so stark bespielen. Und da ist mir aufgefallen, das funktioniert nicht so gut. Deswegen habe ich da auch mal so die Handbremse angezogen und vielleicht auch eher eine Vollbremsung hingelegt. Und wenn ich jetzt zurückschaue, dann würde ich mich, basierend auf dem, was wir heute besprochen haben, fragen, was hat mich denn so richtig glücklich gemacht dieses Jahr? Und das ist wirklich so wieder in Präsenz, ja, auch Yoga zu machen, also ganz spezifisch Yoga, zurück ins Studio, zurück in die Community. Ich habe angefangen, hier auch in einem Yoga-Studio zu unterstützen. Schön. Und dann habe ich eine Teacher-Ausbildung gemacht und die war sehr, sehr prägend. Und dort ist mir bewusst geworden, wie viel Kraft mir zwei Dinge geben. A, in einem Container zu sein mit Menschen, abgeschottet von digitalen Medien. Also weg von dem, ich gucke immer, was ist so bei Insta unterwegs, was gibt es bei LinkedIn. Habe ich gemerkt, dass es schon, wenn man das sehr, sehr viel tut, sehr stressig. Also weg davon. So zurück auf das Wesentliche, ja, so einen Strandspaziergang richtig genießen, ohne zu überlegen, ah, ich will das einfangen und teilen, ist ja auch schön, aber nein, ich laufe wirklich da durch und ich bin da ganz bewusst und achtsam bei mir. Und B, miteinander in Präsenz lernen. Also ich habe gemerkt, wie viel Kraft es mir gibt, in so einer Community etwas Neues zu lernen. Und wenn ich jetzt das Jahr zurückdrehen könnte, ja, oder wir gucken aufs neue Jahr, was nehme ich mir fürs neue Jahr vor, dann ist es, mehr davon zu tun. Mehr davon in so einem fest angelegten Workshop-Format zu lernen und einfach mal neue Dinge auszuprobieren. Und jetzt Fun Fact, ich mache jetzt bald einen Nähkurs.
Nee! Echt?
Hätte ich niemals gedacht.
Ja! Wie geil, in Präsenz dann wahrscheinlich auch, oder?
In Präsenz, ja. Hätte ich auch mir nicht träumen lassen. Aber ich bin ja auch karnevalistisch unterwegs und es gibt einen Painpoint und das ist Kostüm. Und ich bin noch nie dazu in der Lage, mir da selbst was zu nähen. Und dann dachte ich so, yes, why not? Ich mache jetzt einfach mal einen Nähkurs. Und vielleicht wird es mir Spaß machen, das hoffe ich. Vielleicht werde ich auch danach sagen, nee, nie mehr. Also da muss ich andere für finden, die das mit Passion tun. Ich probiere es einfach mal aus.
Schön.
Nächster Start im Januar.
Wie geil, mega. Kam jetzt gerade irgendwie überraschend, aber also wie cool. Richtig schön.
Ja.
Bin ich ja gespannt. Karneval ist ja dieses nächstes Jahr relativ früh, ne? Irgendwie erstes oder zweites Februarwochenende.
Ja. Ja.
Dann.
Ja, das werde ich nicht schaffen. Ja. Also, glaube ich nicht. Aber dann bin ich für den 11.11. gerufen.
Stimmt, für den 11.11. Ja, perfekt. Ja, ich komme ja auch aus dem Rheinland, deswegen kann ich die Karnevals-Euphorie sehr gut nachvollziehen. Dann bin ich gespannt, dann kann ich mir den 11.11. ja schon mal in meinem Kalender anstreichen. Vielleicht können wir dann zusammen um die Häuser ziehen.
Oh ja, das wäre toll. Yes. Ja.
Schön. Dann, Melli, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, deine ganzen Erfahrungen heute zu teilen und ja, einfach darüber so offen zu sprechen. Und mich persönlich hast du voll abgeholt, voll inspiriert, obwohl ich dich ja vorher schon ein bisschen zumindest kannte. Und ja, ich bin mir sicher, dass ganz viele da draußen, die jetzt ähnliche Gedanken haben, also vielleicht so einen Change-Prozess gerade durchlaufen, sich das zu Herzen nehmen und sich mehr Gedanken machen und das vielleicht sogar angehen. Und wenn ihr jemanden braucht, der euch dabei unterstützt, dann könnt ihr euch sehr gerne bei Melli melden. Melli, wo kann man dich denn am besten erreichen?
Also erstmal vielen, vielen Dank an dich dafür, dass du das hier machst, dass du dir auch mit so viel Mühe und Feinfühligkeit da Gedanken zu machst. Denn ohne dich wäre das jetzt heute auch nicht möglich gewesen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Danke zurück.
Ich finde auch deinen Podcast so inspirierend. Also für meinen eigenen ziehe ich daraus ganz viel Kraft und kann das nur empfehlen, sich da mal einfach so durch die Folgen zu hören.
Danke.
Kann man so richtig was mitnehmen. Auch gut fundiert. Also vielen, vielen Dank an dich. Und genauso wie wir uns kontaktiert haben, über LinkedIn ist, glaube ich, die leichteste Möglichkeit, auch mit mir in Kontakt zu treten. Und wenn dann der Podcast ins Release geht, das ist ja nicht mehr so weit weg, dann kann man auch dort rund um das Thema Karrierewege dann auch in den Folgen sich Tipps reinholen.
Ja, Melanie Stöcker bei LinkedIn kann man vielleicht noch dazu sagen. Ich habe jetzt die ganze Zeit genau. Melli, glaube ich, gesagt. auf jeden Fall, wenn dein Podcast online kommt, dann werde ich auf jeden Fall auch nochmal in die Tasten hauen und den ganzen Leuten Bescheid geben. Ich habe also mindestens 5 Namen, die mir jetzt gerade ganz, ganz akut einfallen, die genau in diesem Prozess stecken und wo das einfach, glaube ich, sehr gut tut, auch so eine Quelle zu haben, wo man einfach mal reinhören kann in so Gedanken und ja, deine Erfahrung zu teilen. Ich liebe das, wenn Menschen Erfahrungen teilen. Das war auch mein Ausgangspunkt, warum ich das Ganze überhaupt gestartet habe und auch um es selber irgendwie festzuhalten, weil es einfach, ja, irgendwie schön. Ja,
von dem her, super wertvoll.
Ja, ich bin sehr gespannt auf deinen Podcast und fieber schon mit. Genau. Melli, dann komm gut ins neue Jahr. Danke nochmal, dass du dabei warst. und alles Gute.
Danke dir auch und viele spannende weitere Gästinnen für deinen Podcast.
Ja, danke, ich hoffe dir auch. Danke.